Vortragskassette 1065. Sie hören Karl Geyer über das Thema Ihn erkennen, der von Anfang ist. Es geht um die Fragen: Sind wir Väter in Christo, die nach 1. Johannes 2 den erkennen, der von Anfang ist? Sind wir im Ewigen gegründet oder haben wir nur einen Erfahrungsglauben? Kennen wir Jesus als Gottessohn und Menschensohn? Gott erweist sich im Sohn. Wir erlangen Gottes Erkenntnis durch Christus Erkenntnis. Auf Seite 2 folgt als Ergänzung eine Betrachtung über Daniel 4, 10 bis 12, das Antichristenreich als ein großer Baum. Die Wortdienste gehen auf die Jahre 1953-54 zurück. Paulus Verlag, Karl Geyer, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn. Karl Geyer beginnt nun das Thema Ihn erkennen, der von Anfang ist, mit der Lesung der ersten Verse des Römerbriefes.
Paulus, Knecht, im Grundtext steht als Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, zur Freudenbotschaft Gottes. Was war das für eine Freudenkunde, die Gott da zu verkündigen hat? Welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Nämlich, dieses Evangelium Gottes geht über wen? Vers 2, über seinen Sohn. Also Paulus ist abgesondert zum Evangelium Gottes über seinen Sohn. Dieses Evangelium ist nach dem zweiten Vers vorher bereits angekündigt worden. Aber erfüllt hat sich erst, als der Sohn da war, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Da steht, geworden ist, das ist ein Ausdruck von ganz gewaltigem Gewicht. Wisst ihr, das Thema, was wir heute Mittag miteinander anschneiden, das soll uns ja wirklich dahin führen. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und wenn ihr nun euch zurückerinnert an das, was ich sagte, dann werdet ihr noch daran gedenken, dass ich sagte, dass man Sündenvergebung bekommt und dass man dann auch stark werden darf und den Bösen überwinden darf. Sieg über die Sünde bekommt, Sieg über den Teufel, über den Bösen. Das ist alles noch Gegenstand unserer Erfahrung. Aber Gott ist nicht Gegenstand unserer Erfahrung. Der war eben, ehe die Welt war. Und wie komme ich dahin, um zu wissen, wie er war und wie er ist? Und das ist für uns das Entscheidende, denn es geht darum, dass du und ich in das Wesen Gottes hineingetaucht werden und dass er uns erfüllt, damit wir ihm gleich werden. Und deshalb geht es um die Gotteserkenntnis. Darf ich einmal ein Wort aus dem Philipperbrief hier hinsetzen? Paulus sagt, nicht alles, was mir seither Schaden war, das will ich jetzt endlich mal los sein, sondern alles, was mir seither Gewinn war. Das heißt, all das, was ich da gelernt hatte von den Rabbinen von früher und all das, was ich jetzt gemacht habe auf meinen vielen Missionsreisen, alles, was mir Gewinn war, sagt er, habe ich für Schaden geachtet, um einer Tatsache willen. Nämlich um der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Er sieht, erst dann, wenn ich weiß, was Christus ist, dann weiß ich, was Gott ist. Ohne Christus ist Gott nicht zu verstehen. Darf an der Stelle auch, ehe wir da weiterlesen, auf etwas aufmerksam machen. Selbst einmal Martin Luther hat die drei Artikel des Glaubens erklärt, die die alte Kirche in den ersten Jahrhunderten festgestellt hat. Wir wissen, dass in diesen drei Glaubensartikeln vieles fehlt. Ihr braucht nur daran zu denken, dass zum Beispiel, wenn es heißt, Glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Dann kommt schon, gelitten unter Pontius Pilato, gekreuzigt, gestorben, begraben. Da habt ihr zum Beispiel von seiner ganzen Wirksamkeit nichts drinnen. Es gibt so viele Stücke wesentlicher Art, die im Glaubensbekenntnis nicht stehen. Aber das Glaubensbekenntnis, das ist, das wurde früher einmal bei der Taufe von den Täuflingen gesprochen. Wenn da jemand aufgenommen wurde in die Gemeinde, dann hat er diese drei Artikel bekannt. Da wurde keiner in die Gemeinde aufgenommen durch die Taufe, der nicht bekannt hat, dass er an den Vater und an den Sohn und an den Heiligen Geist glaubt. Das war der Sinn dieser Formel. Sonst hätte man die gar nicht zusammengestellt. Und dann hat man so, wie man meint, aus der Schrift, die wichtigsten Sachen, die hat man auf Konferenzen zusammengestellt und hat dann hier gesagt, das muss einer mindestens bekennen. Wer das nicht bekennen kann, der ist kein Christ. Da fällt uns rein äußerlich schon etwas auf, dass der erste Artikel so sehr kurz ist. Das ist mir als Kind doch schon aufgefallen, warum steht denn so viel von Christus im zweiten Artikel und warum steht so wenig von Gott im ersten Artikel? Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Fertig ist der erste Artikel. Daran seht ihr, ihr versteht mich jetzt recht, wenn ich sage, weil Gott nicht viel getan hat. Ihr versteht, wie ich das meine. Denn er hat alles durch wen getan? Durch den Sohn. Und deshalb, weil der Vater selbst sich nicht geoffenbart hat, sondern er hat sich durch wen geoffenbart? Durch den Sohn. Deshalb müssen wir, wenn wir vom Vater reden wollen, zunächst einmal von wem reden? Wir müssen vom Sohn reden. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Deshalb geht es eben nicht anders. Wir müssen einfach, wenn wir von Gott reden wollen, dann müssen wir von Jesus Christus reden. Denn ohne Christus ist es unmöglich, vom Vater etwas zu wissen und zu erkennen. Und deshalb ist der zweite Artikel so groß und der erste ist so klein. Und auch der dritte Artikel, der vom Heiligen Geist und von der Gemeinde redet, der fällt gegenüber dem zweiten nicht so ins Gewicht. Obwohl da steht, ich glaube, an eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Also etwas, was uns alle angeht, dass man an den Heiligen Geist glaubt und an eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Aber auch die wäre nicht da ohne wen? Ohne den Sohn. Und deshalb seht ihr, das steht halt doch in der Mitte. Und deshalb wird auch Christus, weil er in der Mitte steht, der Mittler genannt zwischen Gott und Menschen. Es ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und deshalb muss immer wieder unser ganzer Blick, unser ganzes Interesse sich auf den Christus richten. Menschlich töricht geredet, wir lesen jetzt den nächsten Vers, wissen wir ja heute noch nicht einmal, ob der, der die Welt gemacht hat, nicht auch sterben kann, wenn der Sohn Gottes nicht auferstanden wäre. Denn dadurch ist was bewiesen worden, dass es ein Leben gibt, das von dem Tod nicht gehalten werden kann, selbst wenn ich freiwillig in den Tod lege. Niemand kann mich einer Sünde zeihen und niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es freiwillig. Er sagt, die Probe können wir mal machen, ich lasse mein Leben freiwillig. Dann legt er sich in den Tod und dann predigt Petrus in Apostelgeschichte 2, es war unmöglich, dass er von den Wehen des Todes gehalten würde. Die konnten den nicht halten, den Fürsten des Lebens. Und daran wissen wir, da hat Christus uns durch das Experiment nachgewiesen, dass das Leben, das in ihm ist, stärker ist als alles andere. Ich habe eine Frage. Seht einmal, bei den vielen, es gibt so viele Erfindungen in der Welt. Manche werden als Ideen schon zum Patent angemeldet. Und nachher, wenn das Experiment kommt, und dann funktioniert es nicht, und dann wird die Geschichte nicht patentiert, für den Physiker ist das Experiment entscheidend. Wenn das Experiment funktioniert, das aufgrund seiner Theorie nun vorgenommen wurde, dann ist die Theorie bestätigt. Und solange das Experiment nicht funktioniert, solange ist das kein Beweis, da ist einfach der Beweis für die Idee nicht da. Und so ist es auch hier. Gott will dir und mir den Nachweis erbringen, dass er so ist, wie er schon den Propheten von sich gesagt hat, wie er im Voraus verkündigt hat, das Evangelium ist zuvor verkündigt und zuvor verheißen, dass er wirklich so ist. Dafür musste Gott eines Tages einen Beweis antreten. Warum denn? Einfach deshalb, weil wir sonst als Menschlein, als Geschöpfe nichts in Händen haben und weil wir ohne den Beweis ihn, den Unsichtbaren, ja gar nicht sehen können und auch nicht sein Wesen wahrnehmen können. Wir lesen deshalb, also der Christus, der ist, wenn ihr genau guckt, da steht in Vers 3 über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids, und nun lest ihr, gekommen ist, dann seht euch einmal unten die Fußnote F an. Da steht eigentlich geworden ist. Darf ich hier an den Anfang des Johannesevangeliums erinnern? Der Anfang des Johannesevangeliums, Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne ihn ist nicht eines, das geworden ist. Da wird er als der Sohn Gottes allem anderen gegenübergestellt. Als Sohn war er, im Anfang war das Wort. Er ist einer, der war kein Gewordener. Und hier steht ausdrücklich, dass er ein Gewordener ist, aber nur dem Fleisch nach. Dem Fleisch nach ist er ein Gewordener wie du und ich. Weißt du, was das bedeutet? Geschwister, gell, ihr entschuldigt, wenn das heute Nachmittag nicht gerade eine leichte Kost ist. Aber wir sind ja so ein kleiner Kreis, da darf man das einmal sagen. Ich bin jetzt froh, dass wir in einem kleinen Kreis sind, damit man das einmal so sagen kann. Geworden, das bedeutet Geschöpf. Da ist der Schöpfer Geschöpf geworden. Das ist etwas, wisst ihr, das schlägt uns so zusammen. Ein Kind, das an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte hört und das nun darüber nachdenkt und oder erzählt bekommt, ja, der Heiland, der war früher bei seinem Vater im Himmel da drüben. Und dann ist er da runtergekommen. Da ist ein kleines Kind geworden, wie du auch. Und dann ist, und so weiter. Das Kind, das das in einem ganz einfachen, schlichten Kinderglauben ins Herz aufnimmt, das hat in dem Fall von Gott mehr erfasst als wir Erwachsenen. Das ist nämlich einer der Punkte, von dem der Herr Jesus sagt, so ihr nicht werdet wie die Kinder, so kommt ihr überhaupt nicht hinein. Damit will er uns sagen, euch Großen ist es viel schwerer, weil ihr schon so viel reflektiert, weil ihr dauernd anfangt zu zweifeln, zu kritisieren, zu beurteilen. Ja, damit machen wir uns wirklich das Leben schwer. Aber wenn wir diesen Weg schon einmal gehen, wollen wir ihn wenigstens zu Ende gehen und wollen sagen, so, was gibt's jetzt dafür für einen Beweis, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Denkt einmal, ist er nicht deshalb gekreuzigt worden, weil er was behauptet hat? Die sagen, was machst du aus dir selbst? Du lässt das, du sagst, du seist der Sohn Gottes. Ihr braucht nur an Johannes 10, an die Verse 32 bis 36 zu denken. Da sagt er dann, ist das etwas Besonderes? Ich habe gesagt, ihr seid Götter, die Stelle ist aus dem 82. Psalm genommen. Und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Wenn er schon die Götter nennt, zu denen das Wort geschieht, wie viel mehr der von dem oder durch den das Wort geschieht. Das heißt, wenn ihr schon Götter genannt werdet, zu denen das Wort gesagt wird, da darf ich durch den der Vater das Wort sagen, dass mich doch wohl auch so viel so hoch titulieren wie ihr, wie ich euch tituliere. An der Stelle seht ihr, darum ist es gegangen, da ist einer in diese Welt gekommen, der hat behauptet, dass er nicht von dieser Welt sei. Und das haben sie ihm nicht geglaubt und haben gesagt, du machst dich selbst zu Gott und deshalb musst du sterben. Denn wer sich selbst zu Gott macht, der lästert und deshalb musst du sterben. Und ausgerechnet dadurch, dass sie ihn deshalb töteten, weil er sich zu Gott machte, nämlich weil er sagte, er sei der Sohn Gottes, war das nicht der Grund, warum er getötet wurde. Hat nicht der hohe Priester, als die falschen Zeugen alles versagten, hat nicht der hohe Priester gesagt, ich beschwöre dich, dass du uns sagst, ob du seist der Christus, der Sohn des Hochgelobten. Sie wussten doch, der Messias soll kommen. Und nun sagen sie, bist du's? Hat nicht Johannes der Täufer gesagt, als er seine Jünger hinschickte ins vom Gefängnis aus, sage uns, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Da seht ihr, dass selbst der Vorläufer, der Herold, der vor dem Herrn hergeht und sagt, ich bin nur die Stimme eines Rufens in der Wüste, bereite den Weg des Herrn. Und sehe, das ist Gottes Lamm. Hat er nicht mit seinem Finger hingedeutet. Wenn er an jenes Bild von Grünewald denkt, da hat ihn der Grünewald gemalt. Und das ist ja bekannt, der eine der Zeigefinger, mit dem er hindeutet auf ihn. Der ist doppelt so lang, wie er eigentlich sein sollte. Ein unverhältnismäßiger Finger. Damit wollte der Maler andeuten, das ist, dass der Johannes gar nicht scharf genug hindeuten konnte. Siehe, das ist Gottes Lamm, von sich weg auf ihn gewiesen. Ich bin's nicht, sagt er. Das ist er. Siehe, das ist Gottes Lamm. Dass nun dieser Johannes irre wird. Warum wird er irre? Weil ihm der Erfahrungsbeweis dafür fehlte. Und dann hat ihm der Herr Jesus gesagt, aus der Erfahrung raus, geht hin und sagt eurem Meister, dem Johannes im Gefängnis, die Blinden sehen, die Tauben hören, die Aussätzigen werden rein, den Armen wird das Evangelium gepredigt und so weiter. Damit wollte er ihm auf etliche Werke hinweisen und wollte sagen, hat nicht der Blindgeborene bezeugt, es ist seit Anfang der Welt noch nie erhört worden, dass einem Blindgeborenen die Augen aufgetan sind. Hat nicht der Nikodemus bei Nacht gesagt, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und trotzdem haben alle diese Beweise den Glauben zwar geniegt, denn der Petrus, der sagt, wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat er nicht auf der Hochzeit zu Kana seine Herrlichkeit geoffenbart. Hat er ihnen nicht gezeigt, dass er der Christus ist. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und doch müsst ihr sagen, all dieser Glaube, ihr versteht mich schon recht, war Erfahrungsglaube, sodass sie immer nur sagten, ja, außer dem, das Gott ihn gesandt hat, könnte er das nicht tun. Und Messias heißt doch der Gesandte. Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Geschwister, ihr denkt vielleicht, ja, warum macht er heute Mittag so lange da dran herum, um uns zu beweisen, dass Jesus der Christus ist? Das glauben wir ja schon seit langem. Geschwister, es geht für uns darum, dass wir als Väter in Christus das erkennen, was von Anfang ist, und zugleich auch was uns auf die Endziele der Äonen gekommen sind, dass wir endlich einmal anfangen zu begreifen, der gesagt hat, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Dass unser ganzer Glaube einmal auf diesen Christus, der von Anfang war und der auch am Ende sein wird, so gegründet ist, dass unser Glaube von aller Erfahrung wegkommt. Dann nämlich erst, wenn bei uns unser Glaube nicht mehr darauf beruht, dass du und ich gebetet haben und wir es ist uns erhebt worden. Oder das und jenes. Sondern, dass wir sagen, ob mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du dennoch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Betrachtet euch den Hiob und seine Frau. Die Hiob, die Frau des Hiob, die hat ihren Glauben wovon abgeleitet? Von ihren Erfahrungen. Und solange es gut ging, in all den Jahren, da war alles recht, hat der Teufel nicht recht, wenn er gesagt hat, Frömmigkeit, nur Geschäft, tass denn mal an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Bei der Frau hat er es erreicht, denn die Frau sagt, schwere Gott ab und stirb, sagt sie zu ihrem Mann. Die Frau hat geglaubt, aufgrund ihrer Erfahrung, ihr Mann war so ein frommer Mann, und wenn der gebetet hat, das hat funktioniert. Ich will ein ganz kleines Geschichtlein erzählen. Dort in Karlsruhe, Aue, da ist einer unserer Brüder, manche von euch kennen ihn, unser Bruder Erwin Breuer, der dort Bankvorsteher bzw. stellvertretender Bankdirektor da in Durlach. Der hat ein paar Kinder, von denen ist das jüngste vielleicht so wie der Junge hier. Und das zweitjüngste ist 10 Jahre und geht in die Schule. Und dieses zweitjüngste hat vor etlicher Zeit ein neues Fahrrad bekommen. Darauf war die Kleine natürlich sehr stolz. Sie kam mit 10 Jahren in die Oberschule und von Aue in das benachbarte Durlach und da bekam sie ein neues Fahrrad, um nun in die Oberschule fahren zu können, weil da keine elektrische oder was geht. Nachdem sie ein paar Wochen dahin gefahren ist, war eines Tages das Fahrrad fort. Gestohlen im Schulhof. Was jetzt? Hat auf dem Fahrradständer gestanden, als sie hinkam, wollte nach der Schule nach Hause fahren, was Radfahrt. Geht sie nach Hause, weinend natürlich und hat es erzählt. Da hat ihr der Vater und die Mutter gesagt, jetzt weinen wir nicht, jetzt hör mal auf, wir wollen das mal Heiland sagen Da konnte er auch sein Fahrrad wieder geben. Gut, sie hat sich beruhigt. Sie ging am nächsten Tag in die Schule, das Fahrrad war fort. Sie ging den übernächsten Tag in die Schule und jedes Mal, ehe sie morgens fortging, dann haben sie zu Hause am Kaffeetisch miteinander gebetet, gelesen und gebetet und insbesondere das erwähnt, der Herr soll ihr das Fahrrad wieder schenken. Jedes Mal, wenn sie aus der Schule heimkam, dann saß die Kleinste, die noch nicht in die Schule geht, die geht noch in den Kindergarten, die saß da und hat immer gesagt, Geller hat es nicht gegeben, Geld du hast noch nicht. Ja, das war typisch, nicht wahr? Und das ging 14 Tage so. Und nach 14 Tagen kriegt der Fahrrad, da telefoniert von der Bahnstation der Bahnvorsteher an, bei ihm an der Bank, wie das wäre. Er hätte gehört, sein Kind sei ein Fahrrad gestohlen worden, bei ihm wird schon 14 Tage einstehen. Soll mal kommen, soll gucken, ob es das Rad wäre. Und dann geht er hin, guckt, ist das Rad. Das funkelt nach dem neuen Fahrrad. Was war passiert? Da war so ein Junge von auswärts, der da die Oberschule besucht, dem war es ein bisschen knapp auf der Bahn, an den Bahnhof. Und dann hat er einfach das nächste Fahrrad erwischt, ist am Bahnhof gefahren und hat es dort an das Gitter außen hingestellt und ist reingegangen und hat das Rad stehen lassen. Und da hat das Rad 3 Tage und 3 Nächte außen an dem Gitter gestanden. Die Bahnbeamten, sie sahen da stehen, dann haben sie gesagt, das Rad, das müssen wir mal wegtun wenigstens, ob sich niemand meldet. Und dann haben sie es weggestellt und dann standen sie 14 Tage da. Und dann kam es wieder. Dann war es da aus. Aber 14 Tage lang hat doch das kleine Ding da, die größere interessiert damit. Geller hat das nicht gegeben. Die wollte einen Erfahrungsbeweis, nicht wahr? Aber als es dann da war, da hatte aber die Großoma Wasser von der Seite an. Aber was meint ihr, das auf der einen Seite eine wunderbare Glaubensstärkung für so Kinder. Aber was meint ihr, wie das ist, wenn die jetzt mal bei einer anderen Gelegenheit betet und es funktioniert nicht? Nachher wird das wieder so wackelig, nicht wahr? Das ist das Schlimme, wenn der Glaube auf Erfahrungen beruht. Und ihr werdet zugeben müssen, dass man gerade in Gemeinschaftskreisen hin und her immer wieder das Schlagwort hört, das habe ich erfahren, das ist bis zu einem gewissen Grad recht. Traurig wäre es doch, wenn wir keine Erfahrungen gemacht hätten. Denn da wäre es ein toter Kopfglaube oder was. Aber ihr seht, wie war es in dem Augenblick, als bei der Frau des Hiob die Erfahrungen anders würden. Da hat sie gesagt, schwere Gott ab und stirbt. Und der Hiob hat gesagt, du redest wie eine der Närrinnen oder Tärinnen redet. Haben wir das Gute von Gott angenommen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der hat gesagt, Gott ist doch gut, ob mir es gut geht oder schlecht. Ja, wisst ihr, deshalb müssen wir einmal gegründet sein auf Dingen, die nicht mehr wovon abhängig sind, von unserer Erfahrung, sondern wir müssen im Ewigen gegründet sein. Und versteht ihr von der Seite aus, warum in Israel in der religiösen Gemeindeversammlung unter 60 Jahren keiner etwas reden dürfte? Da hat einmal ein Theologieprofessor in Marburg, der mit Professor Bornhäuser dort zusammen in Marburg an der Theologischen Fakultät Vorlesungen hielt, da hat einmal seinen Studenten gesagt, als er von dem ersten Petribrief sprach und das Wort erklärte, ich, Petrus, der Mitälteste, hat er gesagt, mit 20 Jahren, da kam einer zum Heer in Israel. Aber in die politische Versammlung durfte er nicht. Der hat erst einmal 20 Jahre zu wachsen gehabt, dann hat er 20 Jahre zu dienen gehabt, bis er 40 alt war. Mit 40, da durfte er in die Gemeindeversammlung kommen. Aber reden durfte er erst, wenn er 60 Jahre alt war. 3 mal 20 muss er hinter sich haben. Und dann hat der gesagt, dieser Universitätsprofessor, zu seinen jungen Theologiestudenten, die mit 18, 19 ihr Abitur gemacht haben und waren jetzt dahin gekommen, um Theologie zu studieren und wurden dann mit 2, 23 auf die Menschheit losgelassen als fertige Pfarrer, den hat er gesagt, er, ihr alter Kollege, er sagt, meine Herren, dieses Wort, ich, Petrus, der Mitältester, das schlägt uns im ganzen Pfaffengramm zusammen. Das habe nicht ich gesagt, sondern ein Theologe. Ein Professor der Theologie, was will ich damit sagen? Der wollte ihnen sagen, um eigentlich den anderen dienen zu können, dann muss man noch dreimal so alt sein, als ihr jetzt seid, nicht wahr? Das wollte er dem zum Bewusstsein bringen. Und da ist auch etwas dran, ihr braucht ja nur an einen Fall zu denken. Was wollt ihr denn, ich schlag neulich montags früh im Bett und war ganz fertig und ab, was wollt ihr sagen, wenn dann so ein Fall vorkommt, da kommt eine Frau, die ist nun schon bald 25 Jahre verheiratet, hat 7 Kinder, sitzt an meinem Bett und weint, sagt, da habe ich noch am Abend oder 8 Tage vorher in dem Haus Versammlung gehalten. Mein Mann will sich von mir scheiden lassen und das 17-jährige Dienstmädel heiraten. Und was dann rauskam, das war ganz erschütternd. Da frage ich einmal, was soll denn ein junger Mensch von 2, 23 Jahren, wenn er erst ein theologisches Examen mit 1 macht, was soll der Frau sagen? Was wollt ihr denn, was, und könnt ihr euch denken, dass eine Frau von 40, 45, 48 oder 50 Jahren, die nun in grauenhaftester Enttäuschung über das und jenes steht und das und jenes Furchtbare erlebt hat in ihrer Ehe, ihr Mann ist ein Tier. Könnt ihr euch denken, dass diese Frau zu einem 20, 22, 24-jährigen jungen Menschen geht und sich dort ausspricht? Ja, was will sie aber machen, wenn auf einem Bauerndorf so ein junger Mann als Vikar sitzt und es ist sonst niemand da in der ganzen Gemeinde? Darum seht ihr, was das ist. Und wisst ihr, darauf zielt das hin. Ob das bei Paulus heißt Epheser 4 oder Kolosser 1, dass in Epheser 4 sagt, zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Oder hier, ich habe euch Väter geschrieben. Oder ob im Kolosserbrief schreibt, Kolosser 1, jeden Einzelnen von euch zur geistlichen Reife zu führen. Oder auch zum Vollmaß des Vollwuchses, der Fülle des Christus. Da sehen wir, um was es geht. Da geht es darum, dass wir im Ewigen gegründet sind. Und nun wollen wir gerade den Vers 4 da noch lesen. Während in Vers 3 steht im Römerbrief über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids geworden ist, dem Fleische nach. Der Christus ist dem Fleische nach auch ein Gewordener wie du und ich. Gott ward geschöpft, der Schöpfer ward geschöpft, aber als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, nicht dem Fleisch nach, sondern dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Der Herr Jesus ist als Sohn Gottes erwiesen, als unsterblicher Geist, und zwar als ein heiliger, sinnloser Geist, ist er erwiesen. Wodurch? Durch die Totenauferstehung. Deshalb, 1. Korinther 15, ist Christus nicht auferstanden. Dann ist euer Glaube eitel, dann ist alles vergeblich, dann seid ihr noch in euren Sünden. Ihr versteht recht, an der Stelle hat uns Gott müssen den Beweis erbringen, dass nicht nur er unsterblich ist, denn Gott war ja im Sohn, sondern dass sein Sohn, Gott war in Christo, dass sein Sohn eben wirklich unsterblich ist. Und ausgerechnet, als sie ihn verurteilten und sagten, du machst dich zu Gottes Sohn, oder der Hohepriester sagt, ihr habt ja gehört, was er gesagt hat. Er hat doch gelästert, er hat gesagt, er sei Gottes Sohn. Was dient euch? Da haben sie alle gesagt, da ist der Sohn schuldig. Weil er die Wahrheit sagte, er sei Gottes Sohn, da haben sie ihn zum Tod verurteilt. Aber gerade dadurch haben sie ihm was für Gelegenheit gegeben, zu beweisen, dass er es ist. Denn wäre er nie gestorben, dann wissen wir bis heute nicht, ob er wirklich Gottes Sohn war. Denn dann könnten wir sagen, da ist einer auf die Erde gekommen, wie ich vorhin sagte, was würdet ihr denn machen, wenn im Rundfunk sowas bekannt gemacht werde? Das geht einmal dahin, wir müssen. Das, was wir heute Mittag machen, ist gewissermaßen einmal eine letzte Bilanz. Das ist mal so eine Bestandsaufnahme bei uns in unserem Glauben. Auf was hin glaube ich denn eigentlich? Glaube ich deshalb, weil mein Vater Kirchenvorsteher war oder meine Mutter eine fromme Gemeinschaftsfrau oder irgend so etwas? Oder glaube ich einfach deshalb, weil Gott seinen Sohn als das bezeugt und geoffenbart hat, nicht nur, dass der Vater vom Himmel her sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Und wer jetzt heute behauptet, wie ein Professor Bultmann oder andere, das ist nicht der Sohn Gottes. Was macht denn der? Der macht Gott zum Gegner, denn Gott hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Jetzt kommt ein Menschlein her und behauptet, es wäre nicht Gottes Sohn. Damit macht er Gott zum Gegner. Wisst ihr, wir stehen bei all diesen Punkten, die wir da heute Nachmittag behandeln, da stehen wir so, dass wir sagen müssen, ja, da geht es jetzt so um die Entscheidung. Denn in dem Augenblick, in dem ich wie ein Bultmann dann sage, das ist nicht Gottes Sohn, das ist der Zimmermannssohn da von Nazareth, das war einer wie wir alle. Dass er einer war wie wir alle, nämlich ein Gewordener, und dass er trotzdem einer ist, der nicht geworden ist, das hält erst die Menschheit, das hält erst das alles zusammen. Wo Gott und die Menschheit in einem vereinet, wo alle vollkommenen Fülle erscheinen, heißt in dem Lied, eins ist Not, nicht wahr? Seele, willst du dieses finden, suchst bei keiner Kreatur. Lass, was irdisch ist, da hinten, schwing dich über die Natur. Das geht auch aus der Linie. Lass mal jetzt alles, was man sehen, hören kann, lass alles Erfahrungsmäßige beiseite. Schwing dich über die Natur, wo Gott und die Menschheit in einem vereinet, wo alle vollkommene Fülle erscheinet. Ich meine, das will ich nicht, weil ich das gern hätte, denn ich bin menschlich gesprochen müde genug, keine Versammlung zu halten. Aber ich wollte, wir könnten an dem Thema einmal eine ganze Woche sitzen und könnten einmal reden davon, was das ist. Da ging es um die zwei Dinge, wer war er eigentlich? Und das sagt ja Luther in der Erklärung zum zweiten Artikel. Ich glaube, dass Jesus Christus ist, wahrhaftiger Gott vom Vater, in Ewigkeit geboren. Und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren. Und dann setzt er drei Wörtlein hinten dran. Sei mein Herr. Sei mein Herr. Menschlich gesprochen ist das ein Meisterwerk, was Luther mit diesen wenigen Worten ausspricht. Denn er sagt, da drin ist beides. Das ist er, er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Und auf der anderen Seite, wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren. Und der, der das unsterbliche Leben des Vaters mir bringen kann, der kann mich auch, weil er Mensch war wie ich und ist wieder aufgefahren und sitzt nun als Menschensohn da droben. Denn in der Offenbarung seht ihr ihn in welcher Gestalt sitzen? Als Menschensohn da droben. Der kann mich auch da hinausbringen. Denn, wie Paulus auch sagt, euch, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden, hat er mit auferweckt und mitsitzen lassen. An der Tatsache, dass Christus wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch war, da entscheidet sich überhaupt, ob wir gläubig sind. Da entscheidet sich auch, ob sein Kommen für uns einen Nutzen hat. Wenn er eines von beiden nicht war, hat sein Kommen für uns keinen Nutzen. Denn wenn er nicht Gottes Sohn war, sondern nur der Zimmermann, sondern nur ein Menschensohn wie wir, einer der nur so ist wie ich, der kann mir nie da unten raushelfen, denn der kann selbst nicht unten raus, nicht wahr? Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, da. Aber es ist ihm nicht gesetzt, dass er von sich aus herauskommt. Da muss ein anderer kommen, muss ihn rausholen. Und deshalb, wenn Christus nur Menschensohn war, dann bleiben wir im Tode. Ist er nicht auferstanden, ist euer Glaube eitel. Wenn er nicht Menschensohn war, dann hat er keinen Anteil, dann ist nie ein Mensch da unten rausgekommen. Und das ist er eben nur. Er kam nur heraus, weil er zwar Menschensohn war, aber nicht nur Menschensohn. Sonst wäre er nie herausgekommen. Er ist der Heilige und da ist er als Sohn Gottes erwiesen durch Totenauferstehung. Und nun, ich möchte, so Gott will, und wir leben heute Abend über das Gegenteil etwas sagen, über den Menschensohn. Dazu lasst mich aber noch ein paar Worte zum Abschluss und zum Übergang sagen. Ich will zwei Worte anführen, oder schon das allerälteste Verheißungswort der Bibel. Nämlich, ich will Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und derselbe soll ihr, nämlich dein Same, der Same des Weibes, der soll dem Schlangensamen den Kopf zertreten. Und die Schlange, die wird ihm dafür die Ferse zermalmen oder in die Ferse stechen. Wir wissen, das ist am Kreuz geschehen, da hat er den Stich der Schlange gespürt, der Herr. Da ist er zur Sünde für uns gemacht worden und ist gestorben. Aber da hat er auch dem Tode die Macht genommen. Durch die Auferstehung ist der Tod ein für allemal für ihn überwunden. Das ist die erste Verheißung. Ich will an die zweite erinnern, Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ist er der Gottessohn, dort der Weibesame. Dann findet ihr in Daniel 7, Vers 13. Wir wollen heute Abend, wenn es geht, das ist dann etwas leichter und anschaulicher, das Kapitel Daniel 7 lesen. Wer Zeit hat, kann das zu Hause schon mal durchlesen. Da sitzt Gott auf seinem Thron und da wird er genannt der Alte an Tagen. Und vor den Alten an Tagen wird einer gebracht, gleich einem Menschensohn. Da ist vorher schon gesagt, dass Gott über das Reich der Himmel den Niedrigsten der Menschen setzt. Wer ist denn der, der sich am meisten erniedrigt hat? Er hat sich selbst erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er ist der Niedrigste aller Menschen geworden. Er ist ein Auswurf aller geworden. Er ist der geworden, vor dem wir unser Angesicht verbargen, wie wir in Jesaja 53 lesen. Aber von diesem Menschen und von diesem Menschensohn, das Wort Menschensohn steht 81 Mal im Neuen Testament in der Form der Sohn des Menschen. Und dreimal in der Form ein Menschensohn. Der Sohn des Menschen, das ist der Titel, den der Herr Jesus führt, als der, der die Menschheit wieder aus ihrer Verlorenheit hinaufführt. Und was ist das allererste, was von ihm gesagt wird? Die erste Stelle, die von ihm gesagt wird, ist die Stelle in Matthäus 8, Vers 20. Die Füchse haben Gruten und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, da er sein Haupt hinlegt. Da ist er wirklich der Niedrigste unter allen Menschen. Ihr wisst, als er kam, er musste in einem Schafstall zur Welt kommen. Es war kein Raum für ihn in der Herberge, als er in das Seinige kam. Da nahmen sie ihn nicht auf. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus in 2. Korinther 8, Vers 9, dass er, da er reich war, arm ward um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich werden. Da hat er einfach auf alles verzichtet. Christus war der ärmste aller Menschen, die über diese Erde gingen. Er hat, ihr versteht es recht, noch nicht einmal einen Geldbeutel besessen, sondern wer hat den Beutel getragen, die Kasse? Der Judas. Und wenn der Herr etwas haben wollte, dann musste er dem Judas sagen, geh hin und kauf was. Er hat noch nicht mal einen Geldbeutel gehabt. Als er geboren wurde in einem Schafstall, niemand hat der Maria Obdach gewährt, dass er unter einem Dach zur Welt gekommen ist. Der Schafstall war jedenfalls eine Schafhöhle in den Kalkwänden dort bei Bethlehem. Und so ging er. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, arm war um unseres Willen. Das war seine besondere Gnade. Er ist der Ärmste, der Niedrigste der Menschen, der nicht hat, da er sein Haupt hinlegt. Das heißt, er hat noch nicht mal ein Zimmer gehabt, er hat kein Bett gehabt, sondern er musste in den 3 Jahren immer wohin gehen. Wo ihn eine Maria oder eine Martha oder ein Lazarus oder wer aufnahm, da musste er hingehen, hat nichts gehabt. So ging er durch diese Welt. Das ist auf der einen Seite der Menschensohn. Gott setzt den Niedrigsten der Menschen darüber. Deshalb, die geistlich Armen, das sind die, die sich für nichts achten und die deshalb auch gar keinen Wert auf die Ausstattung und Ausgestaltung ihres irdischen Daseins legen. Das sind die, von denen er sagt, die werden das Himmelreich ererben. Das sind die. Das hing aber mit der Gnade zusammen. Nur deshalb, weil er ganz Gottes Sohn war, konnte er ganz Menschensohn sein. Und nun seht ihr dort, da wird uns in Daniel 4 schon gesagt, dass Gott den Niedrigsten der Menschen über das Reich setzt und dass sein Reich ein ewiges Reich ist, das nie vergeht. Und da findet ihr nun in Daniel 7, da wird ein Menschensohn zu den Alten an Tagen gebracht und der empfängt nun das Reich. Und wenn ihr nun seht, das erste Wort, es ist noch etwas dabei, von diesen 81 Malen, wo steht der Sohn des Menschen, da spricht der Herr Jesus 80 Mal selbst aus, so bezeichnet er sich. Ja, wir haben sie in den bezeichnet, die Jünger haben gesagt, Meister, oder sie haben gesagt, wir haben geglaubt, dann kam das, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so etwas, da haben sie davon geredet. Aber der Menschensohn, da redet er immer davon. Der Sohn des Menschen hat nicht sein Haupt hingelegt. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zum Lesegeld für viele. So redet er 80 Mal von sich. Und einmal gibt ihm der in Apostelgeschichte 7, Vers 56, der Stephanus Zeugnis und sagt, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist das einzige Mal, wo ihm ein Mensch dann Zeugnis gibt. Sonst redet er als Menschensohn immer nur von sich. Er will damit ganz bewusst sagen, diesmal bin ich ein Gewordener hier. Ich bin hier nicht mehr als Geschöpf wie ihr. Deshalb beanspruche ich hier auch nicht ein Jota mehr an Recht. In dem Augenblick, wo er beansprucht hätte, dass er um seiner Gottessohnschaft willen vom Vater bevorzugt behandelt worden wäre, wäre er kein echter Menschensohn mehr gewesen. Er musste den Weg hier unten zu Ende gehen, als der Ärmste, um nachzuweisen, im Glaubensgehorsam kann man diesen Weg so gehen. Aber dafür das letzte Zeugnis, das er dann von sich gibt. Wenn ihr dem Sohn des Menschen kommen sehen werdet, mit Wolken des Himmels, was ist dort, als in der Hohepriester den Eid zuschiebt, schwör dich dazu und sagst, ob du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in Matthäus 26, da sagt er, du sagst es, ich bin es. Und von nun an werdet ihr den Himmel offen sein und so weiter. Und der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe. Da bezeichnet er sich, da kommt der Sohn des Menschen hin, jetzt durch das, was ihr da macht. Aber da sehen wir auch, in das alles eingehüllt, da ist auch das Doppelwesen, das wir sind. Wir sind von Natur aus gewordene Menschen. Aber von da an, wo wir wiedergezeugt sind zu einer lebendigen Hoffnung, sind wir Teilhaber der göttlichen Natur und dann gehen wir unseren Weg. Äußerlich, ihr wisst, wie es in dem Lied heißt, es glänzt der Christen inwendiges Leben, obwohl sie von außen die Sonne verbrannt. Und dann wird uns gesagt, was wir äußerlich sind. Wir sind äußerlich gar nichts anderes als die anderen Leute. Man sieht uns äußerlich nichts Absonderliches machen, aber innerlich, da sind wir etwas, ein Bild, das Engelweichen macht. Und der Herr, der wolle es uns schenken, dass wir mit der Erkenntnis dessen, was von Anfang ist, und mit der Erkenntnis dessen, was am Ende sein wird, die Endziele der Äonen schauen, dass wir da selber normalisiert werden. Das heißt, dass wir die beiden Seiten unseres Wesens anfangen, einmal klar zu sehen und klar zu schauen, damit wir im heiligen inneren Gleichgewicht bleiben. Damit wir uns nicht unserer Gottessohnschaft überheben, hochmütig werden und zu Fall kommen, noch dass wir um unseres Menschseinwillens verzagen, sondern bei allem Wissen, er ist nicht nur versucht worden in allem gleich wie wir, sondern in allem hat er den niedrigsten Standpunkt eingenommen. Er war der niedrigste der Menschen. Das tröstet uns, wenn wir dann irgendwo gedemütigt oder erniedrigt werden oder sonst was, dann dürfen wir sagen, er hat den tiefsten Punkt eingenommen und deshalb hat ihn auch Gott erhöht bis zum Allerhöchsten. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich weiß es, Geschwister, es ist eine ungeheure Spannung, in der man dann steht. Und es ist auch gar nicht so leicht, dass man das sieht und erkennt, aber deshalb erkennt es auch nur wer. Die Väter, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der vom Anfang ist. Und dann die Enden der Zeitalter, von denen auch Paulus sagt, den Korinthern, ich kann euch nicht alles sagen, warum denn nicht? Ihr vermochtet es nicht, ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Es ist eine Schwierigkeit, diese beiden am weitesten auseinandergelassenen Teile seines Wesens zusammenzubringen und zu verstehen. Und deshalb erinnere ich zum Schluss noch einmal daran, niemand weiß oder niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wenn ihn der Sohn offenbaren will. Und dazu kommt eins dazu. Wer meine Gebote hält, der beweist, dass er mich liebt und dem wird mein Vater sich offenbaren oder kundmachen. Als es Gott wohl gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, Gottes Offenbarung, und das dürfen wir durch eins nachweisen, indem wir im Glaubensgehorsam unseren Weg gehen und zwar in dem Glauben, der sich auswirkt in der Liebe. Das sind die beiden Dinge, Glaube an den Herrn, Liebe zu allen Heiligen oder Liebe zu den Brüdern. Wo diese beiden Dinge bei uns vorhanden sind, da kommt dann das andere. Da offenbart er sich. Ohne Offenbarung ist unmöglich, ihn zu verstehen oder zu erkennen. Ich möchte hier abbrechen.
Sie hören nun eine kurze Betrachtung von Karl Geyer über das Thema Das Antichristenreich als ein großer Baum, Daniel 4, 10 bis 12. Der Schluss dieser Ausführungen fehlt leider.
Daniel 4, Vers 10. Was nun die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Ich möchte da schon darauf aufmerksam machen, da fällt es ja jedem von uns ohne weiteres auf, dass das nicht ein gewöhnlicher Baum ist, nicht wahr? Genauso wie der Herr in Matthäus 13 sagt, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ist der kleinste unter allen Samen, und wenn es dann wächst, wird es wie ein Baum oder ein Strauch in die Vögel des Himmels kommen und nisten unter seinen Zweigen. Da ist ein Reich, das fängt ganz klein an, das Reich der Himmel fängt an wie ein Senfkorn. Ich will jetzt nicht über Reich und Gemeinde etwas sagen, sondern nur dort, was der Herr sagt, wiederholen. Während dort ein kleiner Same, der kleinste unter allen Samen, zu einem Baum wird, unter dem die Vögel des Himmels nisten sehen, da ist eine Sache, die fängt ganz groß an. Und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Wenn wir zum Beispiel an Adolf Hitler und das Dritte Reich denken, müssen wir doch auch sagen, die Sache hat wie angefangen. Ganz groß, nicht wahr? Und ganz klein dann geendet. Ich sage das nicht aus politischen Gründen, weil wir ja grundsätzlich in unseren Bibelstunden keine Politik treiben, sondern nur als Beispiel, als Beleg. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich und es war Nahrung an ihm für alle. Wir sehen daran schon wieder, dass das nicht ein gewöhnlicher Baum ist, denn Nahrung für alle. Es gibt keinen Baum im gewöhnlichen Sinn, an dem alle Menschen Nahrung finden, ob das ein Buchenbaum oder ein Eichbaum ist oder ein Tannenbaum oder sonst etwas. Es gibt keinen Baum, von dem allein alle Menschen ihre Nahrung hätten, viel weniger alle Tiere und die Vögel des Himmels. Es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Da darf ich jetzt schon darauf aufmerksam machen. Dort wohnen einmal auch die Vögel des Himmels, nicht wahr? Wo? Im Reich Gottes, wenn der Baum so wird, dass er sich ausbreitet und die Vögel des Himmels kommen. Ich will die Gleichnisse dort jetzt nicht erklären. Aber bei Vögel des Himmels müssen wir noch an etwas denken, worum es sich da handelt. Vögel des Himmels, hat der Herr nicht gesagt in Matthäus 13, etliches fiel an den Weg und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Und dann erklärt er, wer die Vögel des Himmels sind. Das ist Satan mit seinen Dämonen, mit seinen Engeln, die kommen und nehmen das Wort vom Herzen herunter. Daran sehen wir, wer Vögel des Himmels und Tiere des Feldes sind. Das Feld oder der Acker, das ist die Welt oder die Erde hier. Der Acker der Erde, der ist mit Tieren bedeckt. Die sind gebunden hier. Und die Vögel des Himmels, die schaffen die Geisterwelt ab. Und nun ist da irgendetwas, ein Etwas, das wird hier unter dem Bild eines Baumes gezeigt, aber der Baum bildet ein Reich ab. Und dieses Reich wird einmal ein ganz großes Reich sein. Und wenn das Reich Gottes oder das Reich der Himmel wie ein Senfkorn anfängt, klein und dann groß wird, so ist hier die Sache umgedreht. Hier ist ein ganz großes Reich, das Nahrung für alle bietet und das deshalb auch allen zum Unterschlupf dient. Wir brauchen ja nur daran zu denken, ob das heute Russland ist oder ob das früher Hitler-Deutschland war oder ist irgendetwas anderes. Die erste Frage, die der Teufel immer zu lösen versucht, ist die Brotfrage, weil er weiß, dass tatsächlich man über den Magen die Menschheit am schnellsten erreicht oder über ihre Bedürfnisse. Was war das Erste, was der Teufel dem Herrn sagt? Ich rede mit uns und Worten einmal. Du sagst, du wärst Gottes Sohn. Uns kann einer hier nur imponieren, wenn er die Brotfrage lässt. Ich sag's mal mit den Worten, damit man versteht, denn er sagt, bist du Gottes Sohn, dann sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Das ist das Allererste. Und dann stürzt sich von der Zinne des Tempels herab. Das ist ein Schauspiel, da werden die Leute begeistert sein. Brot und Spiel verlangten schon die alten Römer. Und so ist das hier auch. Das ist das, der Mensch will etwas für seinen Leib und für seine Seele. Der Geist in dritter Linie, der kommt ganz viel weniger in Betracht hier. Aber nun zurück hierhin. Also, es war Nahrung an diesem Baum für alle. Das ist typisch das, was da steht. Nahrung. Sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Wir wissen, der Weltherrscher, dem es gelingt, die Menschen zu befriedigen, der zunächst einmal die Brotfrage lässt, so, dass es tatsächlich in Erfüllung geht, was man sagt, nämlich, dass man im Lauf der Zeit die Woche, die ursprünglich 72 Stunden hatte, die Arbeitswoche, und die heute 48 hatte, dass man die auf 12 Stunden herunterbringt. Man hat behauptet, es sei möglich, das Leben auf der Welt so zu gestalten, die gesamte Weltwirtschaft, wenn sie unter einem Hut wäre, so zu organisieren, dass man mit täglich 2 Stunden Arbeitszeit auskäme. Ihr seht, das ist alles auf dieser Linie liegend immer. Da wird auch einmal einer kommen und wird diese Frage in einem gewissen Sinn lösen, und ihr dürft versichert sein, in dem Augenblick, in dem die Brotfrage zur Zufriedenheit der Menschen gelöst ist, dann geht es auf politischer und religiöser Ebene nach dem Satz, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und ihr wisst, umgedreht, wer das Lied nicht mitsingt, bekommt kein Brot, denn sie können nicht mehr kaufen, noch verkaufen, wer das Mahlzeichen des Tieres nicht an sich nimmt. Das liegt alles miteinander auf derselben Linie. Und deshalb ist uns hier die Frage schon, wenn dort das Senfkorn und der Strauch, der sich aus dem Senfkorn wie ein kleiner Baum entwickelt, wenn dort dieses Senfkorn, das so klein anfängt und dann zu einem Baum wird, unter dem die Vögel des Himmels nisten, wenn das das Reich Gottes abschattet, dann finden wir hier der große Baum, der schattet ein anderes Reich ab, nämlich das Reich, das nicht Reich Gottes ist, sondern antichristliches Reich. Und dieses antichristliche Reich, das wird zunächst einmal Nahrung für alle bieten. Wir werden das später noch deutlicher sehen, das ist Nahrung für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten, die wohnten unter seinem Schatten. Da muss man jeden Ausdruck betrachten. Wenn einmal das neue Jerusalem auf der Erde ist, dann wandeln die Nationen nicht im Schatten, sondern, und die Nationen, die wandeln dann in ihrem Lichte, im Lichte des neuen Jerusalems. Und deshalb wird auch Christus nicht der Schatten der Welt genannt, sondern das Licht der Welt. Da wandeln sie im Lichte, aber hier, da wandeln sie im Schatten. Wenn wir Hesekiel 28 aufschlagen würden und würden sehen, was da auch von dem König von Babel gesagt ist oder von dem Pharao von Ägypten, da wird uns auch gesagt, mit ihm, als er in die Scheol hinabfuhr, da fuhren mit ihm hinab alle, die als seine Helfer in seinem Schatten saßen, unter den Nationen. Hesekiel 28, ich will die Stelle nur angeben, da ja das Buch Hesekiel gerade vor dem Propheten Daniel kommt, dann können wir uns diesen Ausdruck dort einmal kurz anschauen. Hesekiel 31 ist, da habt ihr dasselbe. Lesen wir ein paar Worte dort. Und es geschah im 11. Jahre im 3. Monat, Hesekiel 31, Vers 1, am 1. des Monats, da geschah das Wort Jehovas zu mir, also Menschensohn, sprich zu dem Pharao, dem König von Ägypten. Nun heißt Pharao Herrscher. Und Ägypten heißt Finsternis. Das braucht man jetzt nur zu lesen. Sprich zu dem Herrscher der Finsternis. Dann wissen wir sofort, um wen es sich im letzten und tiefsten Grund handelt. Selbstverständlich, der, zu dem hier geredet wurde, das war zunächst einmal wer? Das war ein wirklicher König auf der Erde hier. Nämlich, das war wirklich ein Pharaone. Das war ein König, der in dem irdischen Ägypten hier unten herrschte. Aber sprich zu dem. Was soll er nämlich zu dem sprechen? Sprich zu dem Herrscher der Finsternis, sprich zu dem Pharao, dem König von Ägypten und zu seiner Menge. Wem gleichst du in deiner Größe? Das seht ihr, er sagt dem Pharao ausdrücklich, was bist du, Pharao? Ist ein Gleichnis. Auf einem ganz anderen. Wem gleichst du in deiner Größe? Du bist ein Abbild von irgendetwas. Von wem nämlich? Siehe, Assur war eine Zeder, das Assyrerreich. Assur war eine Zeder auf dem Libanon mit Schänenzweigen. Das sehen wir jetzt, weil wir vorhin gelesen haben, dort in Daniel 4, von einem hohen Baum, nicht wahr? Da sehen wir so einen Baum. Assur war eine Zeder auf dem Libanon mit Schänenzweigen, ein Schatten des Dickicht und von hohem Wuchs. Und sein Wipfel war zwischen den Wolken. Da muss man wirklich Wort für Wort auf die Goldwaage legen, so wertvoll ist das. Anders ausgedrückt einmal, damit man schneller versteht, wo beziehen denn die Könige der Erde ihre Inspirationen her? Da braucht ihr nur die beiden Abendmahlskapitel, 1. Korinther 10 und 11 zu lesen, dann findet ihr, was die Heiden und die Nationen opfern, das opfern sie, den Dämonen, den Teufeln. Da steht schwarz auf weiß, deshalb haben die ihre Antenne immer wo? Zwischen den Wolken da drüben. Das ist alles ganz klar und eindeutig, wenn man das mal liest. Das wisst ihr, wenn man das zuerst so liest und dann denkt man, na, was ist das da alles? Da ist ein Baum und dann sind Vögel da und die wohnen da drunter. Das ist doch nichts Besonderes. Das erleben wir doch in Deutschland auch, dass es da Bäume gibt im Wald und dass da Vögel ihr Netz haben. Wenn man an der Autobahn jetzt herfährt, wo das Laub abgefallen ist, und dann findet man alle paar Meter weit mal eben so einen kleinen Baum oder einen Busch, da steht neben ein Nest drin. Das ist doch nichts Besonderes. Aber da geht einem etwas auf. Wir haben das prophetische Licht verloren. Als wir über Neujahr hier zusammen waren, habe ich wiederholt darauf hingewiesen, eifert um die geistlichen Gaben am meisten aber, dass ihr Weissagen möget. Und dort wird uns etwas gesagt, was uns als besonderes Segel gilt. Der Geist der Weissagen ist das Zeugnis Jesu. Das heißt, da gibt der Herr Zeugnis, dass er an unserer inneren Herzensstellung, nicht an unseren äußeren Leistungen, dass er an unserer inneren Herzensstellung Wohlgefallen hat.